Ja, lieber Stefan, danke für das Gebet und danke euch Musikern auch für die Hinführung durch die Lieder. Und genau um diese Frage wird es heute auch dann stark gehen, gegen Schluss hin. Wie ist es mit der Vergebung? Das ist nämlich gar nicht so einfach, das werden wir uns anschauen. Wie kann ein gerechter Richter sagen, war nichts? Dabei geschieht Unrecht, vor allem gegenüber allen jenen, denen Unrecht getan wurde. Und wie Gott das macht, dass er Sünden vergeben kann. Er will es, weil er barmherzig ist. Und ich hoffe auch, dass uns das heute wieder neu bewusst wird, wie barmherzig Gott ist. Das ist nicht optimal für unseren Stolz, dass wir die Barmherzigkeit von jemandem brauchen. Aber das ist gut, weil es wahr ist. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir sind heute in der Adventreihe Gott hält, was er verspricht, eben bei dem Thema angekommen. Die Versprechen beginnen sich zu erfüllen. Und wir sind an dem Punkt, wo Johannes der Täufer, später wird er dann Johannes der Täufer genannt, jetzt ist er nur ein 8 Tage altes Baby, nur. Und der ist eben jetzt 8 Tage alt und Maria ist schwanger zu Jesus. Dort sind wir. Und ja, nur eine kurze Regieanweisung, wenn ich im Folgenden, danke, ich nehme es da, danke, wenn ich im Folgenden nicht sie und du unterscheide, dann ist das wirklich keine Geringschätzung, aber es ist so entsetzlich zum Reden, wenn man immer sie und du doppelt dann verwenden muss und darum, es hat wirklich nur den Grund, damit die Sprache leichter fließt. Und da bitte ich um Verständnis für alle, von allen denen, mit denen ich nicht per Du bin. Ja, die Zeit der Weihnachtsgeschenke steht ja unmittelbar bevor und möglicherweise gibt es den einen oder anderen, der hat noch nicht alle besorgt. Und da die Frage an jeden von uns, wenn dich jetzt deine Frau, dein Mann fragt, Schatz, was hättest du denn gern haben? Also ich hoffe, dass das nicht so spät ist bei vielen, aber wenn es jetzt wirklich ist, was tät euch einfallen, was ihr wirklich brauchen würdet? Oder gibt es eigentlich nichts, was ihr braucht? Wenn ihr noch denkt, okay, habe ich ein Problem, dann wäre vielleicht das, was das Problem lösen könnte, eine gute Sache, aber das ist ja vielleicht schwer zu schenken. Denkt mal jeder ganz kurz nach, was ist unser größtes Problem aktuell? Vielleicht ist euch was eingefallen, vielleicht nicht. Es ist aber jedenfalls so, es gibt was, das ist das Wichtigste für dich, wenn du es nicht hast. Auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht weißt. Und ich hoffe, dass die heutige Betrachtung dazu beitragen wird, dass der eine oder andere erkennen wird, was es ist, was er am dringlichsten braucht. Ja, der Bericht, den wir heute anschauen, den hat der Lukas verfasst. Und dieser Bericht vom Lukas beginnt mit einem Ehepaar, das so gelebt hat, dass es Gott wirklich gefallen hat. Aber sie haben leider kein Kind bekommen können. Und inzwischen waren sie jenseits von dem Alter, wo noch irgendeine Hoffnung bestanden hätte. Der Mann hat Zacharias geheißen und die Frau Elisabeth. Und als nun einmal der Zacharias in seinem Dienst als Priester, er war Priester, in das Heiligtum Gottes in Jerusalem gegangen ist, ist ihm dort ein Engel erschienen und der hat ihm angekündigt, dass seine Frau schwanger wird und dass die beiden einen Sohn bekommen werden und dass dieser Sohn vom Mutterleib an mit Heiligen Geist erfüllt sein wird und ein sehr großer Prophet. Ein Prophet, der das Volk Israel auf das Kommen des Herrn, des Messias, auf den haben sehr viele Leute zu dieser Zeit gewartet, auf den Messias, dass er auf das Kommen des Messias das Volk vorbereiten wird. Und sie sollten dem Sohn den Namen Johannes geben. Das war nicht ganz selbstverständlich, wie wir später dann sehen werden. Zacharias hat das für unmöglich gehalten, was der Engel da sagt, weil es ja nach Menschenermessen auch wirklich unmöglich war, wegen des Alters von seiner Frau und von ihm. Hat dem Engel nicht geglaubt. Der Engel sagt ihm daraufhin, dass er nicht reden wird können, bis alles eingetreten ist, was der Engel angekündigt hat. Und so war es dann auch augenblicklich, was sicher eine Bestärkung für den Zacharias war. Er hat von diesem Moment an nicht mehr sprechen können. Bald drauf ist seine Frau tatsächlich schwanger geworden und hat nach 9 Monaten zur riesigen Freude aller, die davon gehört haben, vor allem zu der riesigsten Freude von Zacharias und Elisabeth, einen gesunden Sohn auf die Welt gebracht. Und am 8. Tag, so ist es vorgegeben von Gott für das Volk Israel, ist ein Knabe zu beschneiden. Und zu dieser Gelegenheit sind eben die Verwandten und Nachbarn und an irgendwelche offiziellen Leute gekommen und wollten die Beschneidung durchführen und also haben es sicher durchgeführt und wollten dabei den Namen geben. Offensichtlich war das so bei den Juden, dass man da dann den Namen bekommen hat. Und das Naheliegende war Zacharias, nach seinem Vater. Und die Elisabeth widerspricht, dann fragst du den Zacharias und der schreibt auf ein Täfelchen dann, Johannes soll er heißen. Und da wundern sich alle drüber. Und in dem Moment bricht dann der Zacharias aus in einen Lobpreis. Einen Lobpreis für Gott. Und wie er Gott preist, das ist der Gegenstand von heute. Und warum ich euch das jetzt so ausführlich erzählt habe, ist deshalb, damit ihr eben den Hergang erkennt, wie ist das gewesen, dass der Zacharias jetzt so preist. Und mein Gebet ist, dass der Herr uns schenkt, dass wir durch das Anschauen dieser Geschehnisse auch in diesen Lobpreis mit einstimmen, dass in uns was entsteht, wo wir uns an der Barmherzigkeit Gottes freuen, an seiner Güte, an seiner Zuverlässigkeit, an seiner Treue. Ja, wir lesen jetzt den Bericht und wer kann und mag, ist gerne eingeladen zum Hören des Wortes Gottes aufstehen, aber nur wer wirklich mag. Wir lesen von Lukas 1 ab Vers 67 und ich lese bis 79. Zacharias, okay. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. aus dem Hause seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Ja, das ist das Geschehen, das wir heute betrachten. Und meine Bitte an Gott ist, dass wir eben wirklich mitpreisen werden mit dem Zacharias. Dazu schauen wir uns zunächst an, was Gott versprochen hat. So wie schon der Stefan heute dort das präsentiert hat, das ist sehr, sehr bestärkend zu sehen. Gott hat vor so langer Zeit vorhergesagt, das ist alles bewahrt geblieben als Aufgeschriebenes. Und dann ist es wirklich eingetroffen. Und das gibt uns ein Vertrauen, dass die noch ausstehenden Zusagen auch eintreffen werden. Dann schauen wir, wie die Versprechen eingelöst werden können. Das ist nämlich nicht so einfach. Und dann, wie wir auf Gottes Handeln und Reden reagieren. Zuerst also, was hat Gott versprochen? Zacharias preist den Herrn, dass Gott seinem Volk Israel Erlösung gebracht hat. Ist da markiert für euch. Gepriesen sei der Herr, sagt er. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Und zwar wie? Durch einen starken Retter, der ein Nachfahre des Königs David ist. Und das, so sagt der Zacharias, ist schon vor langer Zeit angekündigt worden. Zacharias kennt sich gut aus im Alten Testament und weiß, dass Gott unter anderem durch den Propheten Jeremia circa 600 vor Christus versprochen hat, dass er einen Nachfahren Davids als Retter schicken wird. Also es ist genau angegeben, aus welcher Linie ist er. Jetzt muss ich da schauen. Jeremia 23,5, habt ihr das? Für mich ist das zu weit. Ja. Okay. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Also Gott hat dort durch Jeremia versprochen, dass er den Retter schicken wird, und dieser starke Retter, der ist aus dem Haus Davids. Und was wird er tun? Er wird das Volk von den Feinden befreien. Ja. einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. Und wieso weiß der Zacharias, dass dieser Retter diese Befreiung bringen wird? Weil es Gott durch Jesaja angekündigt hat, circa 700 Jahre davor. In Jesaja 35, Vers 4 sagt er nämlich, sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Also da ist sehr viel schon drin, auf das wir jetzt nicht genau eingehen, sondern wir schauen weiter beim Zacharias, der denkt nicht nur an das Versprechen Gottes betreffs David, sondern auch an das schon viel ältere Versprechen an Abraham. Das ist circa 2000 Jahre, eben vor dem Kommen des Retters, vor Christi Geburt eben gewesen. Und da, wenn wir den Vers 73 anschauen, aus dem Lobpreis des Zacharias, Gott denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird. Und das schauen wir uns an, wie das Wort, das der Herr das versprochen hat, dem Abraham. Und weil ich das so bewegend finde, möchte ich den ganzen Absatz vorlesen. Aus 1. Mose 22, ab Vers 16. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dich überreich segnen. Deine Nachkommen lasse ich so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Meer. Sie werden ihre Feinde besiegen und deren Städte erobern. Bei allen Völkern der Welt werden die Menschen zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Dies ist der Lohn dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Also wenn wir diese Zusage anschauen, dann sehen wir, ein Teil der Zusagen ist erfüllt, ein Teil wird in der Zukunft erfüllt werden. Und das finde ich so spannend, dass wir durch die Geschichte hindurch immer mehr Erfüllungen sehen. Und wenn das vor 1948 jemand gesagt hätte, dass das genauso sein wird, auch dieser Vers 18, hätten wir es noch schwerer geglaubt. Ja, zu welchem Ziel aber befreit Gott sein Volk von seinen Feinden? Dass sie weiterhin ihren eigenen Willen tun, wie sie schon die meiste Zeit gemacht haben, ihren Willen, der gegen Gott steht und der sie noch immer stärker in Leid und Schmerz bringt, dazu befreit er sie nicht, dass sie weiter ihren eigenen Willen tun, der sie weiter zerstört, sondern er befreit sie zu dem Ziel, dass sie in lebendiger Gemeinschaft mit Gott leben können, so wie es dem vollkommenen Charakter Gottes entspricht, ohne Furcht vor den Feinden und ohne Furcht vor dem Gericht Gottes, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das heißt, so zu leben, wie es dem vollkommenen Charakter Gottes entspricht. So wie da, dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. So preist der Zacharias Gott und er ist vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, es wird genau so werden. Und das gilt nämlich für das Volk Israel, alles, was wir da jetzt anschauen. Aber wie wir später sehen werden, nicht nur. Aber wir können vorausschauen auf einen Zeitpunkt in der Zukunft, wo das ganze Volk Israel, die, die dann übrig sind, genau so Gott erkennen werden und mit ihm zusammen und ihm, mit ihm so leben, wie es ihm entspricht. Ja, Gott hat versprochen, dass er einen starken Retter senden wird, der sein Volk von allen Feinden befreien wird, damit sie so ein Leben führen können, wie es dem vollkommenen Charakter Gottes entspricht. Und um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dass Gott so ist, dass er das will, dass die ganze Menschheitsgeschichte so läuft, dass das wird, und wir werden dann sehen, für jeden, der das möchte, mit ihm sein, dass das möglich ist und dass er so ist, das ist ein Grund zum Preisen. Vor allem, wenn man an den Preis denkt, den es ihn gekostet hat. Ja, in unserer Gliederung haben wir jetzt den ersten Punkt angeschaut. Gott hat versprochen, den starken Retter, die Befreiung von den Feinden und die Befreiung zur Gemeinschaft mit Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Aber wie kann dieser Teil, vor allem da die dritte Zeile, wie kann dieser Teil des Versprechens Gottes eingelöst werden? Dass ein Mensch, und da betrifft es das ganze Volk Israel, ein Leben führen wird, das vollkommen dem Charakter Gottes entspricht in Gemeinschaft mit ihm. Weil er hat ja keine Roboter gemacht, er hat uns unseren Willen gegeben und er adelt uns so sehr. Und jeder Mensch entscheidet, will ich das oder nicht. Fürs Volk Israel wird es zutreffen, dass eines Tages alle, die dann leben, von Gott in die Gemeinschaft mit ihm genommen werden können. Ja, also wie kann das dritte, dieser Teil des Versprechens eingelöst werden? Das schauen wir uns jetzt an. Es ist etwas kürzer als das erste, der erste Abschnitt. Was ist das Hindernis in dem Ganzen, dieses Versprechen einzulösen? Wir Menschen haben in uns das Problem, dass wir von Natur aus, so wie wir sind jetzt, unseren eigenen Willen tun wollen. Mehr, als wir den Willen Gottes tun wollen. Wir wollen die obersten Herren in unserem Leben sein und uns nicht Gott anvertrauen, dass er der oberste Herr in unserem Leben ist. Und das führt zu einem Leben, wie wir es von uns allen kennen, das eben nicht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in Gemeinschaft mit Gott besteht, weil wir nicht in der Lage sind, das Gute zu wollen, so viel, dass wir es dann auch wirklich tun könnten. Das hat einen tieferen Grund. In uns ist was, das das grundsätzlich verhindert. Dieses Problem ist unlösbar für den Menschen. Gott aber will nicht, dass das für immer so bleibt, dass die Menschen in ihrem Elend bleiben, eben weil er barmherzig ist. Und darum hat er einen Lösungsweg geschaffen. Gott hat versprochen, dass er es ermöglichen wird, dass jeder im Volk Israel befähigt sein wird, Gott wirklich an erster Stelle in seinem Leben zu haben, sodass sie in Gemeinschaft mit ihm leben können. Ein Leben in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und die große Frage ist, wie wird Gott dieses Versprechen einlösen, das durch den Menschen so sehr verhindert wird zunächst. Es ist nicht eine Frage von Macht bei Gott. Gott hat alle Macht. Er hat das Universum geschaffen, jeden Menschen hat er werden lassen und mit einem Fingerschnipp könnte er alles ändern und jeden Menschen dazu bringen, ihm zu gehorchen, aber er will dazu nicht die Macht verwenden, die er hätte, sondern er will unser Herz gewinnen, weil es um Liebe geht, weil Gott Liebe ist und nicht zuallererst Macht. Zuallererst ist er Liebe, er ist allmächtig, aber seine Macht beschränkt er in seiner Liebe. Damit kommen wir zurück zum Lobpreis des Zacharias, da zum Vers 77. Da sagt jetzt der Zacharias zu dem kleinen Söhnchen, 8 Tage alt, vermutlich hält er es in den Händen, du Kind wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Und jetzt der Vers 77, du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Das hat der Zacharias auch vor Augen durch den Heiligen Geist da. Ja, wie wird jetzt ein Mensch gerettet? Wie kommt er in dauerhafte Gemeinschaft mit Gott? Und das gilt eben nicht nur für das Volk Israel, das gilt für jeden Menschen, auch dich und mich. Und der Schlüssel ist, dass Gott die Rebellion des Menschen, die er gegen Gott betreibt, jedes Einzelnen, vergibt. Das gebräuchliche Wort für Rebellion gegen Gott ist Sünde, gewissermaßen ein Fachwort, aber ich nehme es jetzt der Kürze halber im Folgenden. Das hört sich leicht an, Gott kann vergeben. Aber wie schon gesagt, wie kann Gott Sünde vergeben, ohne dabei selbst ungerecht zu werden? Stellt euch vor, euch hat jemand wirklich richtig böswillig was angetan. Ein nachhaltiges Leid, nachhaltiger Schaden ist überhaupt nicht reparierbar jetzt noch. Und jetzt geht's zu Gericht. Und ihr hofft, dass das geklärt wird und dass da Recht gesprochen wird. Und jetzt sagt der Richter, nein, schwamm drüber. Wie wird's euch gehen, wenn euch dieses Unrecht geschehen wäre? Und was wäre das für ein Richter? Der wäre ganz sicher kein gerechter Richter. Und die Sache ist eben jetzt bei Gott, wie kann Gott Sünde vergeben, ohne ungerecht zu werden? Weil es ist nicht nur, dass die Menschen gegeneinander Sünde begehen, jeder Mensch ist Geschöpf Gottes und somit auch in dieser Weise Eigentum Gottes. Und damit, wenn wir einem Menschen Unrecht tun, tun wir automatisch Gott Unrecht. Und Gott kann auch nicht sagen, schwamm drüber, zu dem Unrecht, das jeder von uns ihm gegenüber begangen hat. Gott ist ein gerechter Richter. Er kann nicht schwamm drüber sagen, weil das gegen sein Wesen wäre. Er wäre dann sofort in sich ungerecht. Er muss den Schuldigen verurteilen. Und das trifft jeden Menschen, auch dich und mich, weil keiner ist unschuldig. Das werden wir hoffentlich leicht einsehen, wenn wir nur nachdenken, wie gehen wir um mit Gott? Lieben wir ihn vor allem anderen, mehr als irgendwas? Und wie lieben wir unsere Mitmenschen? Und wenn das nicht perfekt ist, dann sind wir schuldig. Aber der erste Schritt für Menschen zur Rettung vor der gerechten Verurteilung durch Gott ist tatsächlich das, dass er einmal das einsieht, er hat ein Problem. Er hat ein Problem mit Gott. Und das ist, was der Zacharias da eben sagt, über den Johannes, der später dann Johannes der Täufer genannt wird. Er wird das Volk lehren, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Was war die Botschaft von Johannes dem Täufer? Kehrt um. Das kann man sich ganz leicht merken. Das war die Botschaft von Johannes dem Täufer. Ganz viele im Volk Israel haben gedacht, uns kann nichts passieren, wir sind in Ordnung vor Gott, weil wir Nachkommen Abrahams sind. Auf das haben sie sich ganz viele gestützt. Und der Johannes sagt ihnen, Leute, das hilft euch nicht, dass ihr Nachkommen Abrahams seid, wenn ihr nicht wirklich zu Gott kommt und dazu gehört, dass ihr einmal einsetzt, dass euer Leben nicht so ist, dass es Gott gefällt. Wie wir wissen, hat ja das zu einem Disput geführt und nicht alle haben sich dort seiner Predigt angeschlossen. Und auf diese Weise hat der Johannes der Täufer das Volk vorbereitet darauf, dass da noch was kommen muss, weil jetzt sehen sie ein, dass sie schuldig sind vor Gott, aber wie kann's gelöst werden? Gott kann nicht einfach sagen, schwamm drüber. Ja, und darum waren sie vorbereitet für das Kommen des Messias. Und die Frage war, wie kann dieser Retter das machen, dass Gott vergeben kann und dabei nicht ungerecht wird? Also wie ermöglicht der Retter, und der ist zugleich der gerechte und liebevolle Richter, dass Gott den Menschen die Sünden vergibt und doch gerecht bleibt. Er ermöglicht es, indem er als der gerechte Richter und Retter auch Gott ist. Gott selbst hat müssen kommen, damit er als der gerechte und liebevolle Richter die Strafe, die er aussprechen muss über jeden einzelnen Menschen, selbst bezahlen kann. Und das hat Gott gemacht. Sünde muss bestraft werden, sehen wir im Alten Testament einmal ganz genau so formuliert. Und er selbst hat als der Richter die Strafe auf sich genommen. Er hat bezahlt. Das ist wie wenn du vor Gericht kämest und jetzt wirst verurteilt zu 10 Millionen Euro, die du innerhalb von einer Woche zahlen musst. Ansonsten eingesperrt lebenslang. Das ist jetzt für die Juristen unter uns nicht ganz praxisnah, aber sagen wir, es wäre so. Und der Richter, wenn er gerecht ist und du schuldig bist, muss er dich verurteilen. Aber eine Möglichkeit hat er, wenn er dich sehr liebt und reich ist, dass er da sagt, ich zahle für dich, willst du? Und das Merkwürdige ist, genau das ist das Rettungsangebot Gottes. Und so viele Menschen wollen nicht. Sie sagen, für mich braucht niemand zahlen. Oder in irgendeiner anderen Form lehnen sie das ab. Ja, das ist der Weg, wo der Schöpfer, der der Richter ist, zugleich die Strafe auf sich nimmt und dadurch das Opferlamm wird, so wie wir gesungen haben. Und auf dieses Opferlamm zeigt eben der Johannes der Täufer physisch hin und sagt, indem er auf Jesus Christus, den starken Retter, hindeutet, sagt, dieser ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Ja, damit kommen wir zum Schluss. Der Zacharias bricht in Jubel aus. Und die Frage an jeden von uns ist, wie reagieren wir? Wie reagierst du, wie reagiere ich auf das, wenn wir das Rettungshandeln Gottes so deutlich vor Augen gestellt bekommen durch die Schrift? Wir können jedenfalls Gott für seine Barmherzigkeit preisen, die er ausübt, ohne dass er sagt, Schwamm drüber. Er will uns vergeben. Aber damit er uns vergeben kann, damit er uns nicht verurteilen muss, müssen wir sein Angebot annehmen, das er für uns bezahlt hat. Jedenfalls finde ich, das ist das ultimative Geschenk Gottes an die Menschen. Aber er zwingt es niemanden auf. Ein Geschenk kann man annehmen und auch ablehnen. Und jetzt komme ich zurück zu der Weihnachtsgeschenk-Idee vom Anfang. Wenn du das noch nicht angenommen hast, dass der gerechte Richter für dich bezahlt hat, so dass er dich nicht das Urteil erleben lassen muss, das er aussprechen muss über dich, dann ist es auf jeden Fall das Wichtigste, was du brauchst, auch wenn du die Wichtigkeit noch nicht erkannt hast. Und für alle, die das erkannt und angenommen haben, ist es ein Grund, wirklich den Herrn zu preisen. Für das, wie er ist. Er ist allmächtig. Er hätte alles von seiner Macht her ganz anders machen können. Er hätte machen können Schnipp und uns alle gäbe es nicht. Und wir könnten nicht teilhaben an der Freude, die in ihm ist. Für immer. Ja. Ich würde jetzt noch eine Minute Stille geben und Stefan, dann schließt du an.